Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Sie hören die sechste Sendung aus der Reihe Stadt sucht Zukunft, die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Heute geht es um Klimaschutz in München. Im September 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Die Agenda knüpft an die bis 2015 gesetzten Millenniumsentwicklungsziele oder Millenniums Development Goals der Vereinten Nationen an und erweitert diese Entwicklungsziele nun auch mit Nachhaltigkeitszielen. Kernstück der Agenda sind die 17 Sustainable Development Goals, kurz SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele. Im Fokus der Ziele stehen Maßnahmen, die alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor Ort, also in ihren Ländern, in ihren Kommunen und Gemeinden selbst umsetzen können. In Ziel 13 heißt es, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Die Stadt München hat sich dann auch in der Tat umgehend ein ehrgeiziges Klimaschutzziel gesetzt. Am 27. September 2017 hat der Stadtrat beschlossen, dass München bis 2050 klimaneutral werden soll. Bis 2050 sollen also an Treibhausgasen nur noch 0,3 Tonnen pro Einwohner im Jahr ausgestoßen werden. Und schon bis 2030 sollen es nur noch 3 Tonnen sein. Heute steht man bei ca. 6,5 Tonnen pro Einwohner. Ob und wie das zu schaffen ist, das wollten wir in der Sendung von Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer bei der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz, wissen. Die Stadt München kann die angestrebte Klimaneutralität allerdings nicht alleine schaffen. Dazu ist sie auf globale Unterstützung angewiesen. Nur wenn das Klimaschutzabkommen von Paris eingehalten wird, kann München die selbst gesteckten Klimaziele erreichen. Wir sprechen daher mit zwei Autorinnen des Green to Brown Reports, der sich mit Klimaschutz in den G20-Staaten beschäftigt. Professor Dr. Niklas Höhne vom New Climate Institute und Lena Donat von der Umweltschutzorganisation German Watch werfen dabei insbesondere einen kritischen Blick auf die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Was sich in Bayern in Sachen Klimaschutz tut, dazu haben wir bei Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, nachgefragt. Er nimmt den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern genauer unter die Lupe. Und zum Schluss geht es um die Klimapartnerschaft der Stadt München mit dem indigenen Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald. Ziel der Partnerschaft ist es, den Lebensraum der Ashaninkas zu erhalten. Denn die fortschreitende Abholzung sorgt nicht nur für eine steigende Erderwärmung, sondern entzieht auch den Ashaninkas ihre Lebensgrundlage. Mehr dazu erfahren wir von Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt vom Referat für Gesundheit und Umwelt. Als erstes haben wir uns auf der Straße umgehört und wollten wissen, ob sich die Münchnerinnen und Münchner vom Klimawandel bedroht fühlen.
Ich finde mich konkret nicht bedroht vom Klimawandel, nein. Global gesehen ist es ein Problem, aber ich fühle mich jetzt nicht persönlich stark betroffen. Aber ich sehe trotzdem, dass es global natürlich starke Auswirkungen hat. Aber in meiner unmittelbaren Lebenswelt spielt das jetzt erstmal keine große Rolle. Also abgesehen davon, dass der letzte Sommer sehr heiß war, würde ich sagen, hat das auf meine Lebenswelt erstmal keinen großen Einfluss.
Langfristig denke ich schon, das ist schon eine Bedrohung. Das haben wir schon in den letzten paar Jahrzehnten gesehen, dass eigentlich nicht nur die Temperatur ist gestiegen, sondern eigentlich besondere Tiere eigentlich verschwunden sind und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Effekte.
Im Grunde schon, ja.
Wieso?
Naja, weil sich die Klimazonen verschieben, weil sich die Auswirkungen auf zum Beispiel die Ernte dramatisch geändert haben, weil die kompletten Zusammenhänge total auseinanderfallen. Also gerade wenn man sich anschaut, was die Lebensmittelprodukte betrifft.
Jupp.
Wieso?
Weil er weitergeht und weil sich bis jetzt niemand so richtig drum kümmert. Es gibt jetzt vielleicht Änderungen, so mit den Grünen vielleicht, mal gucken. Aber weltweit gesehen und wenn ich die Geschichten aus Amerika anschaue, habe ich da wenig Hoffnung.
Als nächstes haben wir die Münchnerinnen und Münchner gefragt, was sie ganz persönlich gegen den Klimawandel unternehmen.
Also gegen den Klimawandel was zu tun, ist natürlich als Einzelperson schwierig und trotzdem versuche ich, also mir ist der Umweltschutz wichtig und ich tue halt, was ich kann. Ob das jetzt immer direkt Einfluss hat auf das Klima, weiß ich nicht. Also ich versuche Plastik zu vermeiden und so weiter. Ja, es sind kleine Beiträge, die man eben als Einzelperson machen kann.
Nicht so viel, wie ich machen sollte eigentlich, aber ja, ich versuche alles, was ich kann, würde ich sagen, so zum Beispiel Recycling, so Müllentsorgung und so weiter, was man alltäglich machen kann.
So viel man halt als Bürger oder als Teil der Gesellschaft machen kann, das sind halt große Hebel, die bewegt werden müssen, wo wir als einzelne Personen nicht, in manchen Bereichen nicht viel ausrichten können.
Man ist zu gierig, also das ist ein schwieriges Thema. Es ist aber manchmal schwer, sich da selber irgendwie an der Nase zu packen, weil oft will man es ja auch gar nicht sehen. Also ich kann nur sagen, ich bemühe mich irgendwie.
Sie hören es, schwieriges Thema, gerade wenn es darum geht, was jeder Einzelne machen kann. Aber seien Sie beruhigt, die Stadt München weiß es auch nicht besser. Sie hat sich, wie gesagt, zwar ambitionierte Klimaschutzziele gegeben. München soll bis 2050 klimaneutral werden und schon bis 2030 sollen es nur noch 3 Tonnen Treibhausgase pro Einwohner sein. Heute steht man allerdings bei ca. 6,5 Tonnen pro Einwohner, die in die Luft geblasen werden. Wie also diese hehren Ziele praktisch umsetzen? Eine schlüssige Antwort darauf hat die Stadt noch nicht gefunden, wie uns Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer bei der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz, im Interview erklärt. Inwieweit ist denn eine Stadt wie München vom Klimawandel betroffen und wo macht sich das bemerkbar?
Eine Stadt wie München ist in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen und wir spüren das auch jetzt schon ganz konkret. Im vergangenen Sommer haben wir sehr heiße Temperaturen über einen sehr langen Zeitraum gehabt und das war eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Die TU München hat in einer Studie in der Innenstadt von Manchester mal ermittelt, was hier auf uns zukommt. Die Verhältnisse sind auf München übertragbar und deswegen nehmen wir dieses Beispiel auch immer wieder gerne her, denn die TU kam zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2085, das ist also gar nicht mehr so weit in der Zukunft, die Maximaltemperaturen um bis zu 8 Grad steigen werden, wenn gleichzeitig der Anteil der Grünflächen in der Innenstadt von Manchester um 10% abnimmt. Das sind, also wie gesagt, Verhältnisse, die mit München vergleichbar sind. Der Klimawandel betrifft sowohl Manchester wie uns. Die Siedlungsstruktur ist ähnlich, nur dass München beim Verlust der Grünflächen eher höher liegt als diese 10%. Also der diesjährige Sommer war wahrscheinlich nur ein laues Lüftchen gegenüber dem, was da kommen würde.
Bevor wir dazu kommen, was München gegen den Klimawandel unternimmt oder unternehmen auch sollte, vielleicht nochmal allgemein, warum sollen denn gerade Städte aktiv werden gegen den Klimawandel, stärker aktiv werden für Klimaschutz? Warum gerade Städte und große Metropolen?
Nun, da gibt es zwei Gründe. Zum einen, in Städten sind besonders viele Menschen betroffen. Hier klumpen sich die Menschen zusammen. Deshalb lohnt es sich besonders schon frühzeitig, Maßnahmen zum Schutz des Klimas zu ergreifen und auch Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, sich an diese Klimaerwärmung anzupassen. Also das ist besonders effektiv. Zum anderen schauen natürlich auch sehr viele Menschen auf die Städte. Wie wird dort reagiert? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Wie groß ist das Engagement vor Ort? Wie der Wille, auch etwas für den Schutz des Klimas zu tun? Also hier haben die Städte auch eine Beispielfunktion. Und München hat ja eine besondere Verantwortung. München ist eine reiche Stadt, die sich gemessen an vielen anderen Metropolen auch Maßnahmen viel eher leisten kann, die noch dazu von günstigen äußeren Umständen profitiert. Wir haben große Wälder im Münchner Süden noch als Kühlakkus, als Lieferanten für frische Luft in unsere Stadt hinein. Wir haben mit der Isar eine Hauptader, die die Stadt ja als Lebensader auch als Lieferant für frische Luft durchzieht. Und wir haben im Süden die großen Seen, die auch wieder temperaturausgleichend wirken und letztlich sogar die Alpen, die über das sogenannte alpine Pumpen nachts kühle Luft über die Münchner Schotterebene hinein in unsere Stadt pumpen und uns im Prinzip mit frischer Luft versorgen. Also wir haben günstige Ausgangsbedingungen, wir haben eine besondere Verantwortung, wir haben die sowohl technischen wie finanziellen Möglichkeiten. München muss was tun, München muss Vorbild sein.
Das klingt ja alles gut, die Ausgangsbedingungen sind gut, Geld ist da. München hat sich ja auch ein ambitioniertes Klimaschutzziel gesetzt und München will bis zum Jahr 2050 annähernd klimaneutral sein. Das heißt, im Durchschnitt sollen pro Einwohner nur noch 0,3 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen werden. Derzeit liegt der Wert so bei circa 6,5 Tonnen. Und die Umweltreferentin Stefanie Jakobs setzt beim Klimaschutz auf 4 Schwerpunkte. So steht es auf der München-Seite des Referats für Gesundheit und Umwelt. Und ich zitiere das jetzt mal. Das ist Nummer 1, München Cool City. Damit sollen die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und andere Gruppierungen für den Klimaschutz sensibilisiert und motiviert werden. Dann kommt Nummer 2, mit dem integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München, IHKM, sollen referatsübergreifend Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und in Klimaschutzprogramme überführt werden. Dann Punkt 3, drittes Programm ist das integrierte Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München, IHFEM, zu nennen. Es soll Einzelmaßnahmen, die die urbane Elektromobilität fördern und strombetriebene Fahrzeuge auf Münchens Straßen bringen sollen, bündeln. Zu guter Letzt Nummer 4, das städtische Förderprogramm Energieeinsparung FES soll private und Firmen bei der Umsetzung von Maßnahmen im Neubau und der Bestandssanierung von Gebäuden, die zur Energieeinsparung und CO2-Vermeidung beitragen, unterstützen. Ja, jetzt habe ich sehr viel geredet. Klingt alles ganz gut, aber da stellt sich die Frage, was steht da konkret alles drin und reicht es, um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen? Ich habe es vorhin gesagt, bis zum Jahr 2050 möchte man 0,3 Tonnen Kohlendioxid pro Einwohner nur noch ausstoßen, aber schon bis zum Jahr 2030 sollen es nur noch 3 Tonnen sein.
Nun, München hat ja nicht das Problem, dass wir keine guten Ideen hätten und dass wir nicht wirklich gut darin sind, auch gute Programme auf den Weg zu bringen. München, glaube ich, wenn man sich jetzt alleine die Programme anschaut und die Konzepte, die auf den Tisch gelegt werden, ist sicher in vielerlei Hinsicht vorbildlich auch für andere Kommunen in Deutschland. Das Problem dabei ist, dass wir, nachdem so ein Programm aufgesetzt wurde, dann aber mutlos werden. Wir sind in der Umsetzung extrem langsam. Wir drohen das selbstgesteckte Klimaschutzziel, was durchaus ambitioniert ist und wo wir eigentlich die Ärmel hochkrempeln müssten und sofort anpacken müssten, weil der Klimawandel ja bereits stattfindet. Und trotzdem wird so getan, als hätten wir noch Zeit ohne Ende. Also die konkrete Umsetzung von Maßnahmen, die sehen wir halt nicht in dem erforderlichen Maßstab, der notwendig wäre, um die gesteckten Ziele auch zu erreichen.
Man macht schöne Programme, aber sofort danach wird man mutlos. Ich würde jetzt sagen, ist es vielleicht auch nicht politisch gewollt von der Mehrheit, von der Großen Koalition im Stadtrat, CSU und SPD, dass da nichts vorangeht?
Ja, mit Sicherheit müssen sich ja tatsächlich alle Stadtratspolitikerinnen und Politiker an die eigene Nase fassen und sich selber fragen, ob sie da nicht noch Luft nach oben hätten in puncto Mut und mutige Entscheidungen. Denn wenn man sich in der Realität mal anschaut, was passiert denn? Wir haben eigentlich ein klares Votum für den Erhalt der Frischluftschneisen in diese Stadt, für die Vergrößerung der Grünflächen, für den Erhalt von Bäumen. Tatsächlich diskutieren wir aber tagtäglich darüber, dass wieder eine Grünfläche bebaut wird, dass wieder eine Frischluftschneise zugestellt wird mit Gebäudekomplexen. Wir verschärfen also damit die Situation, anstatt sie zu entschärfen. Schauen wir uns den Bereich Verkehr an. Hier sehen wir ganz aktuell am Beispiel der Prinzregentenstraße, wo für eine Sanierung im Straßenraum wertvolle Bäume am Straßenrand gefällt werden müssen, weil man die Situation, eine 6-spurige Straße, einfach in die Zukunft projiziert. Man geht gar nicht davon aus, dass man diese verkehrliche Situation ändert, obwohl der Stadtrat ja an sich gesagt hat, wir wollen weg von dieser enormen Menge an Privatautos, die unsere Stadt täglich fluten. Wir wollen mehr öffentlichen Verkehr. Das würde im konkreten Einzelfall auch bedeuten, Straßen Spuren für den privaten Autoverkehr zurückzunehmen. In der Prinzregentenstraße zum Beispiel statt 3 Spuren pro Fahrtrichtung vielleicht nur noch eine in Zukunft für den Autoverkehr zur Verfügung zu stellen, eine Spur für den Bus und endlich mal eine vernünftige Spur für die Radfahrer. Mit so einem Vorgehen müssten überhaupt keine Bäume gefällt werden, passiert aber nicht, weil man eine aus der Vergangenheit kommende, verfehlte Verkehrspolitik unhinterfragt in die Zukunft weiterdenkt. Und wenn wir in den Bereich Energie schauen, wir wissen eigentlich, was notwendig ist. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Wir hätten den politischen Auftrag, durch das Bürgerbegehren, durch den Willen der Bürger sofort schnellstmöglich aus der Verbrennung von Steinkohle in München auszusteigen. Und es passiert eben nicht. Wir nehmen nicht wahr, dass es hier eine politische Unterstützung für diesen Auftrag der Bürgerschaft gibt. Ganz im Gegenteil, also wir sehen eher, dass auf Zeit gespielt wird, dass wahrscheinlich das Thema dann irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erneut auf den Tisch kommt und versucht wird, dieses Münchner Steinkohlekraftwerk weiter zu betreiben, obwohl wir auf Bundesebene ja gerade mit der Kohlekommission versuchen, aus der Kohleverbrennung, also Braun- und Steinkohle, herauszukommen, weil es extrem klimaschädlich ist.
Sagt Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer bei der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz. Tolle Ziele hat sich die Stadt zwar gesteckt, aber was sind sie wert, wenn es an der Umsetzung hapert? Später hören wir Martin Hensel dazu noch einmal.
LoRa München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Schauen wir als nächstes auf die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Vor kurzem ist der sogenannte Brown to Green Report der internationalen Initiative Climate Transparency veröffentlicht worden. Das ist ein Bericht, der die Klimaschutzpolitik der G20-Staaten bewertet. Die G20-Staaten spielen eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung des Klimawandels, denn diese sind für rund 80% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Von zwei Mitautorinnen des Green to Brown Reports wollten wir Näheres wissen. Wir sprachen mit Professor Dr. Niklas Höhne vom New Climate Institute und mit Lena Donath von German Watch über die Klimaschutzpolitik der G20-Staaten und der Bundesregierung sowie über den Report.
Der gibt Antworten auf drei große Fragen, nämlich erstens, wo stehen die G20 gerade, wo müssten sie hin und wie könnten sie dahin kommen? Bei der Frage, wo stehen sie gerade, sieht es leider nicht so rosig aus, also die CO2-Emissionen sind in den G20 seit 1990 ungefähr um 60% gestiegen und es sah kurz so aus, 2015, 2016, als würde es endlich runtergehen mit den Emissionen. Aber jetzt haben wir in den neuesten Daten gesehen, 2017, dass die Emissionen wieder angefangen haben hochzugehen. Also das ist eine sehr ernüchternde Bilanz. Auch ist die Bilanz ernüchternd, dass immer noch 82% unseres Energiemixes in den G20-Staaten aus fossilen Energiequellen kommen, also aus Kohle, Öl und Gas. Das ist eigentlich der gleiche Anteil wie noch 1990, da hat sich also auch eigentlich nicht viel getan. Bei der Frage, wo müssten die G20 hin, ist es so, wenn wir tatsächlich unter 1,5 Grad bleiben wollen, müssen die G20 bis 2030 ihre Emissionen halbieren. Also das ist eine ganz schöne Ansage. Die Klimaziele, die im Moment auf dem Tisch liegen, würden eigentlich nur den Status quo erhalten, also ungefähr das gleiche Emissionsniveau wie jetzt, uns aber auf jeden Fall nicht auf diese Halbierung bringen. Und bis 2050 müssten sogar alle CO2-Emissionen auf Netto-Null runtergebracht werden. Und da sehen wir auch noch keine wirklichen Pläne von den G20-Staaten, wie sie das denn erreichen könnten.
Eine ganz wichtige Aussage des Berichtes ist, dass quasi alle G20-Staaten noch sehr viel nachbessern müssen bei ihrem Klimaschutz. Sie sind alle noch nicht kompatibel mit dem, was sie eigentlich alle beschlossen haben, nämlich mit dem Pariser Abkommen, dass man komplett aus fossilen Energieträgern aussteigen müsste und das am besten bis Mitte des Jahrhunderts. Davon sind die Länder noch weit weg. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass eigentlich in allen Ländern auch etwas Positives passiert. In allen geht es in die richtige Richtung, in den meisten Fällen, aber da ist noch ein langer Weg zu tun, bis wir wirklich so weit sind, um das Klima sinnvoll zu schützen.
Und was sind jetzt die Schlüsse bzw. nächsten Schritte, besonders jetzt für die Bundesrepublik im Hinblick auf den bevorstehenden UN-Klimagipfel?
Der Brown to Green Report zeigt ziemlich deutlich, dass Deutschland beim Kohleausstieg und bei den Verkehrsemissionen im Vergleich zu den anderen G20-Staaten etwas hinterherhinkt. Das sind auf jeden Fall Themen, die jetzt angegangen werden müssen. Also die Kohlekommission tagt ja jetzt auch gerade, um über den Kohleausstiegsplan zu reden. Es ist essentiell, dass die deutsche Bundesregierung mit einem Kohleausstiegsplan nach Katowice fährt, um der internationalen Gemeinschaft zu signalisieren, dass sie Klimaschutz auch noch ernst nehmen. Es ist auch ein unglaublich wichtiger Schritt, dass Deutschland sich endlich den Verkehrsemissionen widmet. Die liegen nämlich pro Kopf weit über dem G20-Durchschnitt. Da muss auf jeden Fall jetzt schnell nachgelegt werden.
Ja, wie jedes Land gibt es positive und negative Entwicklungen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Deutschland hat einen Plan gemacht, um aus der Kohle auszusteigen oder möchte eben mit der Kohlekommission einen Fahrplan festlegen. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen, denn mit Paris kompatibel zu sein, muss man komplett aus fossilen Energieträgern aussteigen und eben aus der Kohle auszusteigen, wäre eben ein essentieller Schritt. Und der scheint hoffentlich nun gemacht, wenn die Kommission zu einem positiven Ergebnis kommt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch verschiedene politische Elemente, die der Bericht kritisiert, die in Deutschland passiert sind. Zum einen hat Deutschland sein Treibhausgasemissionsziel für das Jahr 2020 effektiv aufgegeben. Der Koalitionsvertrag gesteht ein, dass dieses Ziel nicht mehr erreicht werden kann, aus der Sicht der Koalitionäre. Und ein zweiter negativer Punkt ist auch, dass im Prinzip die Förderung für die erneuerbaren Energien umgestellt worden ist und dass dadurch der Markt für Windenergie quasi zusammengebrochen ist in diesem Jahr und eine Aussicht auf Besserung ist nicht wirklich zu sehen bis zum Jahr 2020. Und das sind eigentlich Entwicklungen, die in die komplett falsche Richtung gehen.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen mit den erneuerbaren Energien. 34% des Stroms kamen 2017 in Deutschland eben aus erneuerbaren Quellen. Das ist deutlich über dem G20-Schnitt. Sie sagen jetzt aber, dass diese Zahlen hauptsächlich auf die Arbeit früherer Jahre zurückzuführen ist. Wie sind denn die aktuellen Entwicklungen in den erneuerbaren Energien?
Ja, Deutschland hat wirklich Vorreiterarbeit geleistet, indem die erneuerbaren Energien massiv gefördert worden sind. Einige sagen sogar zu viel, aber es hat auf alle Fälle dazu geführt, dass sehr viel erneuerbare Energien ausgebaut worden sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten Welt. Erneuerbare sind so günstig geworden, dass sie jetzt auch in China, Indien und allen anderen Staaten ausgebaut werden. Da hat Deutschland einen signifikanten Beitrag geleistet. Leider geht dieser Trend nicht unbegrenzt weiter. Deutschland hat eben seine Förderung umgestellt und bei der Windenergie insbesondere auf ein Modell umgestellt, das eben solche Projekte auktioniert. Und da ist ein handwerklicher Fehler unterlaufen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt gewollt war, aber es führt dazu, dass quasi dieses Jahr nur noch halb so viel Windenergie installiert wird als letztes Jahr und die Jahre danach, 2019 und 2020, wahrscheinlich noch weniger installiert wird. Also ein quasi Rückwärtstrend für Windenergie und das ist natürlich genau die falsche Richtung. Bei der Solarenergie ist noch der Trend positiv, aber das hängt natürlich davon ab, wie die weitere politische Landschaft dort aussieht. Auch da wäre natürlich die Gefahr, wenn die politische Unterstützung fehlt, dass es auch da nicht mehr so schnell vorangeht, wie es vorangehen müsste.
Jetzt ist die Bundesrepublik, was internationale Klimapolitik betrifft, sehr engagiert. Aber auf nationaler Ebene hinkt sie eben noch ein bisschen hinterher. Was sind da die möglichen Gründe dafür, dass wir es auf nationaler Ebene nicht schaffen, das umzusetzen, was wir international predigen?
Also ich denke, es fehlt eigentlich einfach an Mut für eine konsequente Klimaschutzpolitik. Regierungen sind eben immer auch in den Wahlzyklen gefangen, in ihrem Denken. Die sehr, sehr viel kurzfristiger funktionieren natürlich als was wir jetzt für den Klimaschutz für Umwälzungen anstreben müssten. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Orten. Und insbesondere in Deutschland fehlt im Moment einfach eine klare Ansage von der Regierung, dass wir Klimaschutz ernst nehmen und dass wir auch bereit sind, dafür jetzt die politischen Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, das wird letztendlich nur dazu führen, dass es einfach komplizierter ist, Klimaschutz zu machen. Dass wir Klimaschutz machen müssen, ist einfach total offensichtlich. Dass wir aus der Kohle aussteigen müssen, und zwar sehr schnell, ist auch sehr offensichtlich. Also es ist einfach so, dass wir gerade die Regierung eher die Augen verschließt und dadurch alles nur noch komplizierter macht. Also ich glaube, es fehlt einfach wirklich an Mut.
Deutschland hat damit denselben Problemen zu kämpfen wie viele andere Länder auch. Wenn wir tatsächlich komplett aus fossilen Energieträgern aussteigen, gibt es da Gewinner und Verlierer, wie immer, in einer Gesellschaft. Es gibt Industrien, die in einer solchen Zukunftsvision einfach gar keinen Platz mehr haben. Und es gibt Arbeitsplätze, die dort eben nicht mehr gebraucht werden. Und das kreiert dann einen Widerstand. Widerstand eben bei der Energieindustrie, bei den Stromproduzenten, die hauptsächlich auf Kohle Kohle basieren, Widerstand bei der Autoindustrie, Widerstand bei der energieintensiven Industrie wie Chemie und Stahl und so weiter. Und das sind Schwierigkeiten, die wir jetzt ganz klar sehen. Und der einzige Weg dorthin, um das zu lösen, ist eigentlich einen langfristigen Plan zu entwickeln mit den jeweiligen Beteiligten, der so ausgestaltet ist, dass alle damit leben können. Und das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, die Autoindustrie müsste komplett umsteigen, weg vom Verbrennungsmotor zu Alternativen. Die Stromproduktion muss aus Kohle aussteigen, was mit Arbeitsplatzverlusten zu tun hat. Die intensive Industrie muss sich alternative Produktionswege suchen. Das ist alles schwierig und genau deswegen ist das auch schwer für die Bundesregierung. Langfristig können die Effekte für uns als Gesellschaft sehr positiv sein. Wenn wir innovativ sind, neue Technologien entwickeln, können daraus Zukunftsmärkte entstehen. Und wenn man es richtig angeht, kann das für uns sehr positiv sein und eben nicht so negativ, wie es manchmal dargestellt wird, von denen, die nicht profitieren würden von dieser Transformation.
Soweit Lena Donath von German Watch und Professor Dr. Niklas Höhne vom New Climate Institute. Kurz nach der Veröffentlichung des Brown to Green Reports meldeten dann die Vereinten Nationen, dass im Jahr 2017 die Konzentration der klimaschädlichen Treibhausgase in der Atmosphäre so hoch war wie nie. 2015 und 2016 gab es zumindest keine Zunahme der Treibhausgase. Keine guten Nachrichten also, ob das aber die Vertreter der Staatengemeinschaft auf der derzeit tagenden Klimakonferenz im polnischen Katowice aufrütteln wird, ist mehr als fraglich.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Kommen wir von der Bundesregierung zum Freistaat Bayern. Energiewende und Klimaschutz sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die die bayerische Staatsregierung bisher nur unzureichend angegangen ist. Das stellten vor den bayerischen Landtagswahlen der DGB Bayern und der Bund Naturschutz in Bayern in einem gemeinsamen Positionspapier zur Energiewende, zum Atomausstieg und zum Klimaschutz fest. In dem Papier fordern sie ein bayerisches Aktionsprogramm für eine dezentrale Energiewende. Bei uns im Studio war Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. Mit ihm haben wir über Licht und Schatten im Koalitionsvertrag der neuen bayerischen Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern gesprochen. Was sind denn die wichtigsten Forderungen in dem gemeinsamen Papier von DGB Bayern und Bund Naturschutz in Bayern und was steht dazu im Koalitionsvertrag?
Die zentrale Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Bund Naturschutz war, dass wir endlich ein Klimaschutzgesetz für Bayern bekommen, das klare arbeitsfähige Klimaschutzkonzepte formuliert und die internationalen Ziele, die ja die Weltgemeinschaft im Vertrag von Paris beschlossen hat, die die Bundesregierung beschlossen hat, eben auch auf Bayern heruntergebrochen werden. Also ganz konkret, wo müssen wir in den Sektoren bei der Stromerzeugung und Stromanwendung, bei der Wärme, bei der Mobilität, aber auch in der Landwirtschaft einsparen und wie machen wir das? Noch vor einem knappen halben Jahr ist ein Gesetzesentwurf der Grünen im Bayerischen Landtag abgelehnt worden durch die Mehrheit der CSU. Nun freuen wir uns natürlich, dass unsere Forderung nach einem Klimaschutzgesetz für Bayern auch sich im neuen Koalitionsvertrag wiederfindet. Das ist ein erster Lichtblick und von daher ist schon eine der Forderungen vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Bund Naturschutz, die wir vor der Wahl gestellt haben, hier erfüllt worden.
Ein Lichtblick. Und gibt's weitere Lichtblicke und wo sind die Schattenseiten? Die gibt's ja wohl sicher auch.
Auch die zweite Kernforderung von Deutschen Gewerkschaftsbund und Bund Naturschutz, nämlich, dass wir einen dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, dass wir auch Windkraft in Bayern weiter im Zubau brauchen und das möglichst in Hand von Bürgergesellschaften und von Kommunen, damit auch der Mehrwert in der Region bleibt, findet sich nun im Koalitionsvertrag. Man hat hier drinstehen, wenn ich zitieren darf, wir wollen die Energiewende bayerisch umsetzen. Für uns ist klar, Energiewende heißt Stromwende, Wärmewende und Verkehrswende. Das sind schon mal schöne Worte, weil die Verkehrswende, wenn man sie so tatsächlich definiert, dass wir weniger an Automobil- und Lkw-Verkehr brauchen, mehr Rad- und Fußverkehr, mehr für die Bahn und den öffentlichen Verkehr tun. Das waren ja bisher in Bayern nahezu Fremdwörter, die man nicht in den Mund nehmen durfte. Jetzt stehen sie auch im Kapitel für eine nachhaltige Energie und bei der Energiewende entsprechend drin. Und wir sind natürlich gespannt, wie das jetzt umgesetzt werden soll. Weil wenn man weiterhin an der dritten Start- und Landebahn festhält, da konnte sich die Koalitionspartner ja nicht einigen. Dieses Damoklesschwert einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München schwebt weiter über der Region. Wenn man im Bereich der riesigen, gigantischen Straßenbau-, Ausbau- und Neubauprogramme keine Abstriche vornimmt, dann bleibt natürlich der Forderung oder die Wunsch nach einer Verkehrswende im Koalitionsvertrag ohne eine entsprechende Umsetzung. Das heißt, hier kritisieren wir massiv, dass da im Koalitionsvertrag nicht auch in die Details gegangen wird. Und es wird eine spannende Diskussion werden bei dem Klimaschutzgesetz für Bayern, was in diesen einzelnen Bereichen dann tatsächlich vorgesehen ist. Mhm. Ein zweiter Punkt ist der Ausbau der Windenergie in Bayern. Auch hier steht im Koalitionsvertrag drin, er soll weiter stattfinden. Aber man hat die CSU anscheinend nicht davon abbringen können, diese unzählige 10H-Regelung wieder abzuschaffen. Von daher werden wir auch hier sehen, ob tatsächlich der Windkraftausbau in Bayern wieder vorankommt, den wir an natürlich geprüften Standorten fordern, die sowohl landschaftsverträglich wie auch für Vögel und Fledermäuse entsprechend verträglich sind. Hier herrscht noch ein großes Loch und wir werden sehen, wie der zukünftige für Energie zuständige stellvertretende Ministerpräsident Herr Aiwanger und der designierte Umweltminister Herr Glauber mit diesen Dingen umgehen.
Soweit Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, über die Frage, was im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern zum Thema Klimaschutz steht. Mal abwarten, wie das mit der Umsetzung so klappt. Bleiben wir beim Bund Naturschutz, schauen aber wieder auf München. Wie schaffen wir es, so schnell wie möglich weniger Treibhausgase auszustoßen? Mit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer bei der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz, sprechen wir über Münchens Energiepolitik, über städtische Maßnahmen im Bereich Wohnen und Gebäudesanierung sowie über ein immer drängenderes Problem, die Verkehrssituation in München.
Zum Thema Verkehr habe ich gelesen, dass immer noch 34% aller Wege in München mit Auto, mit LKW oder mit Motorrad zurückgelegt werden, also der sogenannte motorisierte Individualverkehr. Was kann man dann für positive Angebote machen, dass die Münchnerinnen und Münchner umsteigen, weg vom Auto?
Die Alternativen müssen gefördert werden. Und hier ist natürlich insbesondere der Münchner Oberbürgermeister, der Dieter Reiter, gefordert, sich als oberster Klimaschützer vorne hinzustellen und zu sagen, nicht nur zu sagen, ja, die Münchner Innenstadt soll autofrei werden, sondern auch konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die wir nicht erst irgendwann in ferner Zukunft vielleicht haben, sondern die wir in einem von uns übersehbaren Zeitraum, also sprich innerhalb schon des nächsten Jahres dann genießen können. In diesem Zusammenhang wird ja häufig auf die Förderung des öffentlichen Verkehrs, also U-Bahn, Tram, Bus verwiesen und S-Bahn. Das ist natürlich alles richtig, nur wir sehen ja, mit welchen unglaublich langen Umsetzungszeiten wir hier zu tun haben. Schauen Sie sich die Trambahn Westtangente in der Fürstenriederstraße an oder die Diskussion um eine Trambahnverbindung auf der Trasse der bisherigen Busverbindung durch den Englischen Garten, die als Tram-Nord-Tangente läuft. Das sind Projekte, die dauern Jahrzehnte. Von der Dauer eines U-Bahn-Projektes möchte ich jetzt gar nicht reden. S-Bahn-Projekte dauern eher noch länger. Das sind also Projekte, die im Prinzip natürlich richtig, wichtig und absolut notwendig sind, die uns aber aktuell nichts helfen. Aktuell würde uns helfen, sofort in den Autoverkehr einzugreifen. Das würde bedeuten, sofort Parkplätze zu reduzieren, Spuren für den Autoverkehr umzuwidmen in Spuren für den Radverkehr. Das löst das Problem nicht, bringt uns aber schon mal auf den richtigen Weg, weil die Zeichen für die Zukunft anders gesetzt werden. Und ich kann es nur wiederholen, hier muss der Münchner Oberbürgermeister, hier muss der Stadtrat mutig sein, er muss sich vorne ranstellen und sagen, wir machen das, denn wir sind uns absolut sicher, die anstehende Kommunalwahl im März 2020 wird mit Sicherheit auch über die Frage entschieden, wie sehr hat sich der Stadtrat um Maßnahmen zum Klimaschutz gekümmert, wie viel wurde umgesetzt. Und da reicht es nicht, hier und da mal eine Elektroladestation auf die Straße gesetzt zu haben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Stadt setzt ja sehr stark auf den Ausbau der Elektromobilität. Was hält denn der Bund Naturschutz davon?
Bei der Diskussion um die Elektromobilität vergessen wir ja, dass wir eine wunderbar funktionierende Elektromobilität haben im öffentlichen Bereich, also im Bereich des öffentlichen Verkehrs mit S-Bahn, U-Bahn, Tram. Fahren elektrisch, emissionsfrei. Wir schauen immer nur auf das Auto und das Elektroauto ist sicherlich ein Beitrag zur Lösung. Aber jetzt zu glauben, mit dem Elektroauto würden wir alle Probleme, die an dem Verkehrsmittelauto hängen, lösen, ist natürlich völlig verfehlt. Denn das Problem der Geschwindigkeit, das Problem des Lärms, das Problem des unglaublichen Platzverbrauchs, den ich mit einem Auto habe, das Problem, dass Stadtteile, Siedlungsstrukturen von Straßenschluchten, auf denen sich Autos stauen, zerschnitten werden, wo Menschen keine Beziehungen mehr von links nach rechts pflegen können, weil einfach da Straße dazwischen ist. Das hängt nicht am Verbrennungsmotor, das hängt an dem Vehikel Auto und da müssen wir wegkommen. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen. Wir erleben gerade, wie die Mikroelektromobilität im Bereich der E-Scooter jetzt immer mehr ja auch an Attraktivität gewinnt. Die Bundesregierung bringt gerade in diesen Tagen einen Gesetzentwurf ein. Im Augenblick sieht es so aus, als werden das in Zukunft Elektroroller mit so einer Stange zum Festhalten sein. Die sollen in Zukunft ja im Straßenraum betrieben werden können. Bisher ist es in Deutschland verboten. Nur es gibt auf der Stadt keine Konzeption, wie gehen wir damit um. Geplant ist, diese Vehikel, die, und das prognostiziere ich jetzt einfach mal, die werden sich wie eine Flutwelle über München ergießen, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach ist, weil die Leute diese Vehikel mit in die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen können, anders als ein Fahrrad, weil sie den Weg zur Trambahn oder von der Trambahn ins Büro schnell, flexibel, bequem machen. Man kann gar nicht verhindern, dass die Dinger ein Erfolg werden. Aber die Stadt tut nichts, um sich darauf einzustellen, wie wir den zusätzlichen Platzbedarf, den wir für diese Vehikel brauchen, irgendwie organisieren. Sie sollen auf den Fahrradwegen fahren, die jetzt schon zu schmal sind für die immer größer werdende Zahl der Fahrradfahrer. Und da muss man kein Prophet sein, um zu sehen, was kommt, nämlich die Zahl der Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern und Menschen, die auf Elektrorollern sich im selben Raum bewegen, die werden zunehmen und der große Gewinner wird gewissermaßen wiederum der Autoverkehr bleiben, weil ihm nämlich nichts weggenommen wird.
Noch ein Satz zur Energie. Da haben wir ja schon über das Steinkohlekraftwerk gesprochen. Ob das wirklich 2020 abgeschaltet wird, das ist fraglich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt haben die Stadtwerke doch einiges angekündigt, was doch ganz gut klingt. Und sie wollen nämlich nach eigener Aussage bis 2025 so viel Ökostrom erzeugen, wie ganz München verbraucht. Und bis 2040 will das Unternehmen die gesamte Münchner Fernwärme aus regenerativen Quellen, vorwiegend aus Geothermie. Und neulich habe ich die Umweltreferentin Stefanie Jakobs auch noch von Solarenergie sprechen hören, wo jetzt auch ein Schwerpunkt drauf gelegt werden soll. Klingt doch ganz gut, oder?
Ja, auch da muss man sagen, das ist natürlich jetzt nichts großartig Neues. Solarenergie ist nicht letzte Woche erfunden worden. Hier sehen wir aber momentan nicht, dass die Stadt ihrer Vorbildfunktion gerecht wird. Also man muss immer wieder betonen, natürlich kann auch jeder Eigenheimbesitzer selbst aktiv werden. Dafür gibt es Förderprogramme, da beteiligt sich auch die Stadt, um auf erneuerbare Energien umzusteigen, um eine effizientere Energienutzung voranzubringen oder einen geringeren Energieverbrauch über eine bessere Dämmung der Gebäude. Aber wo bleiben denn die städtischen Gebäude, die mit Solarenergie, mit Photovoltaik oder Solarthermie ausgerüstet werden, die als Leuchtturmprojekte stadtweit dann die Menschen auch motivieren, im eigenen Umfeld selber tätig zu werden? Das fehlt eben. Wir hätten viele, viele Flächen, auf denen Dachflächen vor allem, auf denen wir Solarenergie installieren könnten. Da müsste aktiv gehandelt werden. Da muss man auch nicht abwarten, noch 2 Jahre und noch Modellstudien und Modellprojekte und die dann laufen lassen und die dann wieder auswerten. Man weiß, Solarenergie lässt sich in München umsetzen, ist rentabel, ist ein wichtiger Beitrag zu einer Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Und da muss die Stadt einfach mehr liefern.
Muss die Stadt auch mehr liefern beim Bereich Wohnen, Wohnungsbau, Gebäudesanierung?
Der Bestand an städtischen Gebäuden, wo die Stadt jetzt selber tätig werden könnte, vorbildlich sein könnte, ist da wahrscheinlich eher beschränkt als bei der Solarenergienutzung. Aber es fehlt auch hier so der Geist des Energiesparens, sage ich mal. Es gibt ein Förderprogramm Energieeinsparung, wo ich als Privatperson oder als Unternehmen Fördergelder bekomme, wenn ich mein Hausgebäude, mein Bürogebäude dämme. Nur ist das großes städtisches Thema? Ich glaube nicht. Also wer weiß das schon? Nur die schon interessiert sind, die machen sich gezielt auf die Suche. Aber es fehlt eben die große stadtweite Kampagne. Es fehlt dieses Bewusstsein im Stadtrat und in der Bürgerschaft. Mensch, da gibt's was und die Stadt nimmt Geld in die Hand und kommt, wir machen es alle zusammen. Und bei aller Diskussion um die Frage, was passiert denn mit einem Gebäude, wenn ich außen eine Wärmehülle drauf mache? Wie muss ich mein Lüftungsverhalten ändern oder welche Lösungen gibt es denn da? Das sind Probleme, die lassen sich lösen, die lassen sich auch im Mietwohnungsbau lösen. Da gibt es tatsächlich intelligente Konzepte, die von den Mietern keine technische Ausbildung verlangen, sondern die den Mieter im Prinzip dort treffen, wo er selber zu Hause ist, nämlich bei seinem Wärmeempfinden und bei seinem Lüftungsempfinden und davon ausgehend den Luftaustausch regulieren. Also da muss man nicht mit riesiger Technik oder riesigem Wissen jetzt an das Thema herangehen. Es ist sicher schwerer, aber es ist machbar.
Wenn uns das jetzt alles zu langsam vorangeht, so wie Sie das gesagt haben, was können wir denn als Bürgerinnen und Bürger tun, um das Ganze voranzubringen und vielleicht auch um die Stadtspitze, die Verwaltung, die Parteien im Stadtrat unter Druck zu setzen?
Jeder Bürger hat ja die Möglichkeit, die gefassten Stadtratsbeschlüsse zu verfolgen, was passiert da, und gegebenenfalls sich an den Stadtrat, an den Oberbürgermeister zu wenden und eine schnellere Umsetzung zu fordern. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, die Stadt auf diese Weise zu motivieren, endlich zu handeln. Im eigenen Umfeld kann ich aber jeden Tag tätig werden, indem ich bei meiner Ernährung von konventionellen Lebensmitteln auf Bio-Lebensmittel umsteige, die erheblich klimaschonend sind, die nicht die Umwelt mit Pestiziden belasten, wo ich sofort einen Effekt habe. Ich kann sofort mich entscheiden, weniger Fleisch zu essen und damit ganz erheblich meine persönliche CO2-Bilanz zu verbessern. Ich kann jeden Tag entscheiden, nicht das Auto zu nehmen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad oder sogar auch zu Fuß meine Wege zurückzulegen, mich einfach anders zu organisieren und damit sofort CO2 auch wieder einzusparen, meine persönliche Energiebilanz, CO2-Bilanz, meinen Fußabdruck geringer zu halten. Und auch bei der Frage der Dämmung des eigenen Gebäudes, wenn ich Eigentümer bin, oder bei der Nutzung von Solarenergie. Das sind Entscheidungen, die kann ich selber jetzt sofort treffen. Da kann ich was fürs Klima tun und kann Vorbild für meine Nachbarschaft sein, kann zeigen, dass in dieser Stadtgesellschaft zeigen, die Bürger wollen, die Stadt kann mitgehen und gemeinsam werden wir das erreichen, dass wir hier in München unsere gesteckten Klimaziele auch tatsächlich schaffen.
Und mal angenommen, die Münchnerinnen und Münchner schaffen ihre gesteckten Klimaziele. Wie weit hilft das weiter, wenn wir das Ganze jetzt global betrachten, wenn wir Deutschland auch betrachten, die Europäische Union? Und da ging ja in den letzten Tagen eine Meldung durch die Medien, die da besagt hat, dass im Jahr 2017, anders wie in den Jahren 2015-16, im Jahr 2017 die Treibhausgasemissionen insgesamt global wieder gestiegen sind. Das ist eigentlich eine Schreckensnachricht, was ja auch alle Leute völlig demotiviert, noch weiter tätig zu sein. Dann gibt es ja diesen Spruch dann, das bringt ja eh alles nichts. Was sagen Sie da, was entgegnen Sie da?
Wir sollten nicht unterschätzen, wie groß unsere Vorbildfunktion ist. Gerade dort, wo die Ausgangsvoraussetzungen günstig, wie hier in München sind, müssen wir es schaffen, Vorbild für andere zu sein, die es schwieriger haben. Wenn wir es nicht schaffen, schafft es niemand gewissermaßen. Deswegen ist neben der rein absoluten Auswirkung in eingesparte Tonnen CO2 der psychologische Effekt der viel größere. Und da kann ich nur jedem versichern, die Welt schaut auf uns. Wir haben deutschlandweit das Thema Ausstieg aus der Kernenergie hingekriegt. Und das wird bis nach Japan registriert. Es kommen japanische Gruppen nach München, um zu fragen, Deutschland, wie machst du das? Wir wollen das auch. Und so ist es beim Klimawandel genauso. Dazu kommt aber auch noch die emotionale Komponente, also die Frage der Verantwortung den eigenen Kindern und Enkeln gegenüber. Soll ich ihnen sagen, ich stecke den Kopf in den Sand, mir ist es wurscht, löst du mal das Problem? Das ist ja wohl der falsche Ansatz, wenn ich selber und also unsere Generation ganz wesentlich mit dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt im Schlamassel drinstecken. Also haben wir doch die verdammte Pflicht, auch jetzt wirklich die Ärmel hochzukrempeln und was zu machen.
Soweit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer bei der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Zum Schluss sprechen wir über ein ganz konkretes Klimaschutzprojekt der Stadt München. Seit 1997 gibt es im Rahmen des Klimabündnisses Europäische Städte mit den Völkern Amazoniens eine aktive Partnerschaft von München mit dem indigenen Volk der Ashaninka im zentralen peruanischen Regenwald. Ziel der Partnerschaft ist es, den Lebensraum der Ashaninkas zu erhalten. Denn die fortschreitende Abholzung sorgt nicht nur für eine steigende Erderwärmung, sondern entzieht auch den Ashaninkas ihre Lebensgrundlage. Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München erzählt uns mehr über die Ashaninkas und die Partnerschaft mit München.
Die Ashaninka sind ein indigenes Volk im amazonischen Regenwald. Indigen bedeutet Ureinwohner, Menschen, die schon immer dort wohnen und leben. Sie leben in Peru im Tieflandregenwald. Das ist eine kleine Gruppe, ist auch in Brasilien an der Grenze zu Peru. Und insgesamt sind es ungefähr 80.000 Menschen, die Ashaninka. Und Ashaninka bedeutet Geschwister oder Menschen mit gleicher Sprache. Und die leben sowohl im intakten Regenwald und viele mittlerweile leider auch in Gebieten, wo der Regenwald schon zerstört ist. Sie leben in Dorfgemeinschaften und auch im intakten Regenwald in zerstreuten kleinen Siedlungen. Und die Lebensgrundlage von den Ashaninka ist, sie leben von der Landwirtschaft, von so kleiner Felderbewirtschaftung, von Jagd, von Fischfang, von Kunsthandwerk. Aber das Leben hat sich natürlich mittlerweile schon sehr verändert, je nachdem, wo sie leben. Ob sie im intakten Wald leben oder im zerstörten Wald, ist die Lebensgrundlage nicht mehr das, was sie mal war. Es gibt auch Leute, die aus den Anden kommen, die sogenannten Neusiedler, die mit ihnen auf ihren Gebieten zum Teil leben und Monokulturen anbauen, was auch zu Problemen führt. Und teilweise sind die Ashaninka natürlich auch gezwungen, in kleinere Städte oder größere Städte zu gehen, um dort zu arbeiten, weil die Lebensgrundlage nicht mehr da ist und sie dazu verdienen müssen, um ihre Familien zu ernähren.
Jetzt haben Sie schon gesagt, manche Ashaninka leben im intakten Regenwald, manche im nicht mehr intakten. Vor welchen Problemen stehen denn die Ashaninka noch und von wem wird denn die Lebensweise und werden auch die Ashaninka selbst bedroht?
Das größte Problem, was die Ashaninka haben, ist Landbesitz, Landtitel. Das heißt, das Land, auf dem sie leben, gehört oft nicht ihnen, offiziell, rechtlich gesehen. Und auch ihre natürlichen Ressourcen sind zerstört. Das heißt, die Lebensgrundlage ist ihnen entzogen. Und es ist einfach wichtig, dass die Ashaninka das Land, auf dem sie leben, dass sie dafür auch offizielle Landtitel bekommen. Sie können es auch beantragen. Es ist auch kein Individualbesitz, sondern die Ashaninka, wie alle indigenen Völker, haben ja Gemeinschaftsbesitz. Das heißt, der Landtitel ist dann für das gesamte Dorf. Aber dieser Prozess, das zu beantragen, ist ein sehr langer, sehr bürokratischer und es kostet auch was und das macht es schwierig. Das heißt, viele Verfahren sind stocken oder gehen nicht weiter. Nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, dass das Dorf es schafft, diese Landtitel zu bekommen. Und nur dann, wenn sie diese Landtitel haben, können sie sich auch rechtlich schützen gegen illegalen Holzeinschlag oder Holzfirmen, die kommen und dort den Regenwald dann abholzen. Nur dann haben sie die Möglichkeit, sich auch zu wehren. Und das Problem ist auch, dass die Regierung sehr oft Konzessionen gibt an Holzfirmen, die dann eben auf diese Gebiete gehen und sich da bedienen. Legal, aber ganz oft auch illegal. Und weitere Probleme sind zum Beispiel die Ressourcenausbeutung im Regenwald, also Beispiel Erdöl, dass auch Firmen kommen und dort Erdöl fördern und dann diese enorme Umweltverschmutzung nach der Förderung einfach so, also auch nichts bereinigen oder sonst was, sondern das bleibt dann so extrem für Mensch und Tier. auch, dass sie Wasserkraft nutzen wollen, riesige, große Bauprojekte planen, Staudämme planen, wo zum Teil dann auch Gebiete der Aschaninka überschwemmt werden würden. Also die Aschaninka haben es Gott sei Dank geschafft, ein großes Staudammprojekt zu verhindern, aber man muss jetzt schauen, wie es weitergeht. Großes Problem ist auch die Armut in den Dorfgemeinschaften. Das heißt, die Familien teilen sich immer weniger Land. Klar, die Ländereien oder das Territorium wird dann geteilt. Die Familien werden mehr, also wird das Land für die Einzelnen auch weniger. Was sie gemeinsam bewirtschaften und vereinzelt auch von den Familien bewirtschaftet wird. Großes Problem immer mehr der Klimawandel, das heißt Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Trockenheit, Plagen. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Kaffeerost, der teilweise ganze Kaffeeernten auch zerstört hat. Und Problem ist auch Wasser, das heißt die Verschmutzung der Flüsse durch Quecksilber, durch das Goldwaschen. Es wird sehr viel Gold gewaschen dort in den Gebieten im Amazonas, in Peru. Und das hat natürlich schlimmste Auswirkungen für Menschen und Tiere. Und auch die Trockenheit der Wasserversorgung. Das heißt, durch die Dürren, durch die Trockenheit ist die Wasserversorgung nicht mehr so gewährleistet. Die Quellen versiegen und müssen selbst wieder aufbereitet werden. Also all das sind große Probleme. Das heißt, die Lebensgrundlage wird entzogen oder wird immer schwieriger.
Jetzt hat die Stadt München seit vielen Jahren mit dem Volk der Aschaninka eine Klimapartnerschaft. Was beinhaltet diese Klimapartnerschaft und wie kann denn die Stadt, wie können die Münchnerinnen und Münchner den Kampf der Aschaninkas gegen das, was sie eben beschrieben haben, dass der Regenwald nicht mehr intakt ist, dass sie vertrieben werden, dass sie sich nicht mehr aus dem Regenwald ernähren können, wie kann München da helfen?
Also in München ist ja so, die Klimapartnerschaft München-Aschaninka besteht schon seit 1997, wird getragen von der Stadt München und auch vor allem vom Nord-Süd-Forum München, dort von sehr engagierten Ehrenamtlichen, die ganz aktiv sich einsetzen. Und München unterstützt sehr stark durch Projektförderung vor Ort, also Kleinprojekte im Bereich Wiederaufforstung, im Bereich Schutz der Territorien, also dass man unterstützt, dass sie Landtitel bekommen, finanziell unterstützt, Stärkung indigener Rechte und so weiter. Also viele Projekte, die in den Dorfgemeinschaften unterstützt werden. Das geht sehr stark vom Nord-Süd-Forum aus. Dann auch Unterstützung bei Naturkatastrophen. Letztes Jahr gab es Überschwemmungen. Das heißt, der Stadtrat hat letztes Jahr 20.000 Euro genehmigt für den Aufbau von Familien, die sehr schlimm betroffen waren. Aufbau von Häusern wieder, wo die Dorfgemeinschaft selbst beteiligt war. Dann natürlich, wenn illegaler Holzeinschlag ist, Holzfirmen reingehen bei Bedrohung. Politische Unterstützung, Briefe schreiben und nicht zuletzt, und das ist sehr wichtig, auch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hier in München, um die Zusammenhänge deutlich zu machen, was unser Verhalten hier mit dem Schutz des Regenwaldes zu tun hat.
Warum ist es denn aus Sicht der Stadt München und man kann auch sagen aus klima- und umweltpolitischer Sicht so wichtig, gerade die Aschaninkas zu unterstützen, gerade den Regenwald zu schützen?
Also die Stadt München ist ja Mitglied im Klimabündnis, Europäisches Klimabündnis mit über 1700 Kommunen und Gemeinden in Europa und hat sich zum Ziel gesetzt, das Klima zu schützen, CO2-Emissionen zu reduzieren und auch indigene Völker dabei zu unterstützen, den Regenwald zu schützen. Das heißt, zum einen ist natürlich wichtig Klimaschutz und Regenwaldschutz und zum anderen ist auch sehr wichtig, die Menschen, die dort leben, zu unterstützen, damit die selbst ihren Lebensraum schützen können. Für das Weltklima ist der Regenwald enorm wichtig. Er hat zwei ganz wichtige Funktionen. Zum einen ist er ein riesiger Speicher für Kohlendioxid, das in der Pflanzenmasse gebunden ist. Durch Abholzung und Brandrodung steigt die CO2-Belastung enorm. Und zum anderen funktioniert der Regenwald wie eine riesige Klimaanlage. Die starke Sonneneinstrahlung lässt die Massen an Wasser, die dort sind, verdunsten. Die Wolken versorgen den Wasserkreislauf des Regenwaldes, aber haben auch einen kühlenden Effekt auf das Weltklima. Das heißt, der Regenwald ist sowohl für die Menschen dort als auch für uns, also weltweit, einfach ein ganz wichtiger Faktor für den Klimaschutz. Und deshalb ist das gemeinsame Ziel, diesen Regenwald zu schützen.
Was können denn wir, also die Münchnerinnen und Münchner, im Rahmen der Klimapartnerschaft von den Aschaninka lernen? Was können wir von ihnen mitnehmen?
Also wir können einfach lernen, wie wir gemeinsam in Gemeinschaft leben und auch wie wir gemeinsam die Natur schützen und auch achtsam sein mit den Ressourcen. Also wir haben begrenzte Ressourcen weltweit und diesen Schutz der natürlichen Ressourcen, da haben die indigenen Völker, sehen sie uns weit voraus, weil sie einfach, das ist ihre Lebensgrundlage.
Dann noch eine letzte Frage. Wenn jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern die Aschaninka ganz konkret unterstützen möchte, was kann er denn tun?
Also wenn man sich engagieren möchte, es gibt beim Nord-Süd-Forum den Arbeitskreis Aschaninka. Dort kann man sich ehrenamtlich engagieren, müsste man sich beim Nord-Süd-Forum informieren. Man kann natürlich auch beim Nord-Süd-Forum spenden für so Kleinprojekte, die ich vorher beschrieben habe, um ganz direkt vor Ort die Aschaninka zu unterstützen. Und man kann hier zum Beispiel in München die München Schokolade oder den München Kaffee kaufen. Das ist jeweils bio und fair. Kann man kaufen in Weltläden oder bei Vollkörner oder auch anderen Geschäften. Und 10 Cent pro Kaffeepackung und 10 Cent pro Schokoladentafel gehen an Projekte der Aschaninka. Es gibt jedes Jahr einen wunderschönen Regenwaldkalender. Der für 2019 ist jetzt gerade erschienen. Man kann sich diesen Regenwaldkalender kaufen für 10 Euro, auch beim Nord-Süd-Forum. Und das Geld, der Erlös von diesem Regenwaldkalender fließt auch wieder in Projekte der Aschaninka. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, wo man sich engagieren kann. Wenn man mehr Informationen möchte, kann man, gib mal die E-Mail-Adresse durch, eine Welt, klein und zusammen, eine Welt.rgu@münchen.de. Falls jemand Informationen möchte oder auch Infos zum Regenwaldkalender, gerne dorthin schreiben.
Soweit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Von jedem verkauften 250 Gramm Päckchen Münchenkaffee oder jeder verkauften Münchenschokolade werden 5 Cent im Rahmen des Klimabündnis München Amazonas an das Regenwaldvolk der Aschaninka gespendet. Das wäre doch vielleicht ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Franziska Hölzel, verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.